Hallöchen, ich grüße euch. Hier spricht Abdelkarim. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, der Podcast. Wir haben wieder Donnerstag. Mein Drehstuhl ist immer noch nicht da. Ich sitze immer noch auf einem ganz komischen Hocker. Aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Und ich sehe einen wunderbaren Menschen am anderen Ende. Lutz, ich grüße dich. Gut siehst du aus.
Dankeschön, Abdel. Das ist mein frisch getestet Gesicht. Ich hatte gerade schon einen Stab in der Nase, da ich zurzeit nicht im Homeoffice mich befinde, sondern auf Produktion im wunderschönen Hürth.
Wunderbar.
Bei Köln. Ja, man kennt es noch aus den 90ern, die Heimat von vielen bekannten Fernsehsendungen. Da befinde ich mich jetzt diese Woche, pendel halt von Kleve aus immer wieder nach Hürth. Und das würde uns auch automatisch gleich zur ersten Rubrik bringen, wenn du nicht noch eine Frage hättest.
Eine ganz blöde Frage. Darf man erfahren, welche Sendung, oder ist das noch Top Secret?
Das ist noch Top Secret und über laufende Produktion wird hier nicht gesprochen. Da habe ich nochmal in den Verträgen nachgeguckt. Das wäre nicht gut.
Okay. Ja, sehr schön. Ja, nicht mit den
Anwälten. Da können wir gerne in 10 Jahren dann nochmal drüber sprechen.
Gerne. Das wäre meine Frage, Herr Birkner. Verharren Sie vor Ort.
Ja, aber wir wollen die Leute ja auch nicht mit langweiligen Nebenbeschäftigungen neben unserem Podcast irgendwie nerven, sondern wollen direkt heiß einsteigen, und zwar mit unserer unfassbar preisgekrönten und beliebten Rubrik, die da heißt
Das Nicht Beste und Schlechteste der Woche.
Genau, das Beste und das Schlechteste. Mir liegt viel daran, direkt mit dem Schlechtesten zu starten, weil es sich in mir aufgestaut hat. Wie ich gerade schon sagte, pendel ich ja von Kleve bis nach Hürth-Kalscheuren. Und das ist normalerweise mit dem Zug eine anderthalb Stunde, 2 Stunden ist abgefrühstückt. Eine angenehme Reise, man kriegt viel getan. Dadurch, dass jetzt aber auf der Niederrheinstrecke zwischen Kleve und Krefeld gerade eine Schiene neu gebaut wird, muss ich zwischendurch von Kempen aus in den Schienenersatzverkehr in einen Bus umsteigen und von dort aus dann von Krefeld weiter. Und bisher hat der Anschluss, glaube ich, nur gestern Abend am Ostermontag geklappt. Ansonsten war es immer eine einzige Katastrophe. Wir haben uns letzten Freitag, glaube ich, war es, haben wir uns in Duisburg getroffen, weil es für mich keinen anderen Weg gab. Ich war um 6 Uhr am Kölner Hauptbahnhof abends und wollte eigentlich nur nach Krefeld fahren und es fuhr kein Zug mehr, musste also über Duisburg nach Xanten und von dort mit dem öffentlichen Taxi, sprich wieder mal Unmengen an Geld einfach gezahlt, um dann um 12 Uhr irgendwann zu Hause zu sein. Ich kotze im Strahl über das Schlechteste der Woche. Aber wiederum anschließend, das Beste der Woche war natürlich der Döner, den wir dort zusammen gegessen haben. Wenn man Freunde in Duisburg hat, sie kommen direkt um die Ecke, vor allem wenn sie am Hauptbahnhof wohnen. Und ich hatte stattliche 15 Minuten Zeit, dieses Dürüm, um genau zu sein, zu essen. Und als ich es dann in mir drin hatte, war ein einziger Kommentar: Mein Gott, du isst aber echt langsam.
Ja, es sah echt sehr langsam aus, Herr Lutz. Ich dachte doch zwischendurch, verarscht er mich jetzt oder ist der wirklich so langsam?
Nein, man beißt ab, man kaut, man hört zu, man nickt, ja. Dann sagt man was und dann hat wieder eine andere Gelegenheit. Also ich finde, ein Dürüm in 10 Minuten essen ist ja nicht langsam. Das ist eine normale Verzehrzeit in meiner Welt.
Gut, ich hoffe, es hat dir geschmeckt wenigstens.
Ja, das war unter anderem das Beste der Woche. Das Schlechteste habe ich jetzt gesagt und reihe mich da, glaube ich, in diese endlose Schlange an Leuten ein, die immer über die Bahn schimpfen. Diesmal war es aber wirklich ätzend. Also, boah, geht mir da noch ein Zeiger. Das Beste der Woche. Der FC hat ein Endspiel am Samstag gegen Mainz. Und wenn wir verlieren, also jetzt ist Spannung wieder drin, wenn wir verlieren, ist Gisdol weg. Und dann kommt Schunkelfunkel. Friedhelm Funkel kommt dann zum FC. Die große Hoffnung liegt, dass er mit uns noch einen Relegationsplatz bekommt. Aber ich bin mir ganz sicher, auch Friedhelm Funkel wird es diesmal nicht schaffen, weil er zieht seine Zauberkräfte eigentlich, und der Spitzname Schunkelfunkel kommt nicht von ungefähr her. Es gibt eine nette Kneipe in Köln, die sich nennt Klein Köln, auf der Riesenstraße. Und da wurde mir gesagt, war Funkel immer gern gesehener Gast und der FC hat immer die besten Siege eingefahren, wenn Funkel da vorher noch mal abends ein bisschen Karneval gefeiert hat. Das fällt natürlich in Pandemiezeiten weg, deswegen meine Prognose, der erste FC Köln droht abzusteigen.
Droht abzusteigen?
Droht nicht nur, ich bin mir fast ziemlich sicher, dass die dass die Parameter jetzt so stehen, dass wir wieder in Liga 2 gehen. Mensch. Mit Bielefeld zusammen und Schalke. Das wird doch mal eine starke zweite Liga werden.
Ja, Bielefeld wird die Klasse halten. Ich weiß zwar nicht, warum und wie sie das hinkriegen wollen, aber das werden sie schaffen. Und Köln, gut. Ich glaube, mit Funkel, wenn er, woher weißt du, dass er kommt? Gibt es Insider-Infos oder hofft man einfach?
Oder willst du Fink? Finke beim FC. Thorsten Fink. I think you're freaky and I like you a lot. Lass aber nicht von meiner Woche weiterreden. Was war denn das Beste und das Schlechteste in deiner Woche?
Erstmal muss ich kurz schmunzeln über diese tollen Stadtnamen. Xanten. Immer wenn ich das höre, denke ich, es gibt Orte, die heißen Xanten. Das finde ich wirklich sehr süß.
Xanten ist ein historisch aufgeladener Ort.
Ja, das klingt auch so.
Ja, ist auch so. Ja. Müssen wir mal hinfahren. Gucken wir uns da mal an. Machen wir mal Sightseeing-Tour.
Der Bürgermeister wahrscheinlich Römer.
Wenn dieses Virus mal weg ist.
Meine Lieblingshaltestelle, wenn ich mal Zug fahre, ich freue mich schon, dass ich bald wieder zu Auftritten fahren darf, irgendwann mal. Letzter Satz dazu. Es gibt wirklich eine Haltestelle, die heißt Nottuln-Appelhülsen.
Nottuln, kenne ich. Ja, kenne ich wirklich Nottuln. Weißt du, wer da herkommt? Amaretto von Bali, der Autorenkollege und Texter und Komponist von Micky Krause, kommt aus Nottuln. Deswegen kenne ich Nottuln.
Und Nottuln, ja. Lutz kennt komische Menschen. Nottuln und Appelhülsen teilen sich einen Bahnhof. Nottuln, Appelhülsen, ich finde das echt, klingt geil. Sehr schön. Also mein Schlechtestes der Woche würde ich gerne mit einem Kurzgedicht einleiten, was nicht von mir ist, sondern es ist eine Kurzfassung eines Gedichtes von Heinrich Seidel. Ich dachte wirklich immer, dieses Gedicht oder dieses Klischee ist nur ein Klischee, aber diese Woche habe ich gemerkt, da ist doch was dran.
Du liest jetzt hier ein Gedicht vor von wem?
Heinrich Seidel, die Kurzfassung.
Von Heinrich Seidel?
Die Kurzfassung, ja, bitte. Ja, richtig. Ja. Nicht. 1842 bis 1906 hat die Entstehung des Gedichtes nicht gedauert, sondern da wurde er geboren und ist übergegangen in die andere Phase. So, ich werde versuchen, mir Mühe zu geben beim Vorlesen. Und nach den ersten zwei Wörtern werdet ihr wissen, worum es geht.
Ja.
April, April, der weiß nicht, was er will. Mal Regen und mal Sonnenschein. Dann schneit's auch wieder zwischendrin. April, April, der weiß nicht, was er will. Nun seht, wie es wieder stürmt und weht. Und jetzt, oh weh, da fällt auch dicker Schnee. April, April, der weiß nicht, was er will. Ja. Und leider Gottes stimmt das diese Woche komplett.
Hör auf. Gestern hat's geschneit. Es macht doch alles keinen Sinn. Nein, es macht doch keinen Spaß. Nee, ich fordere den sofortigen Lockdown einfach.
Unbedingt. Das war wirklich gestern echt.
Keiner will vor die Türe. Man kann sofort Lockdown machen. Alle schön einkuscheln und von zu Hause aus arbeiten.
Ich weiß nicht, wie das bei dir war in Krefeld oder Krefeld, Kleve. Ich bitte um Entschuldigung. Aber hier war gestern wirklich gefühlt 25 Grad, wenn man rausguckt. Und dann zieht man sich an und sagt, so, ich gehe mal eine Runde spazieren. Es scheint die Sonne. Und zwei Minuten später war draußen Hagel mit Windsturm und Tornado gemischt.
Genau das. Und rat mal, wann ich vor die Tür musste, um zum Zug zu kommen.
Genau dann.
Ich habe die Tornado-Phase mitgekriegt. Ja. Mit Eisnase und Rotze im Mundschutz, allem. Der ganze Programm.
Das ist für mich leider.
Ja, bitte. Aber vielen Dank für dieses literarische Meisterwerk. Nichtsdestotrotz möchte ich anziehen und glaube ich, das geht den Zuhörern ganz genauso. Was war denn jetzt das Beste und das Schlechteste in der Woche im Leben des Abdel Karim?
Das wird jetzt emotional, muss ich sagen, es wird sehr emotional festhalten, Leute. Das Beste der Woche, ich muss es minimal ausholen, vor 3-4 Jahren in einem türkischen Café, also Parallelweltcafé, wo die Tische mit Teppich, bedeckt sind, dass man die Karten nicht hört und die Steine, wenn man Okay spielt, Romy Cup oder wie das Spiel heißt. Und der Besitzer hat mir dann Tee geliefert. Er war gleichzeitig Kellner. Und die Teegläser fand ich grandios. Es waren nicht diese Oldschool-Klischee-Gläser, so orientmäßig, sondern das waren türkische Teegläser, die auch üblich sind. Und ich fand die so geil. Ich dachte, boah, die sehen aber echt gut aus und so, ne? Gestern ruft er mich an, hey, lange nicht gesehen, bla, Sülz. Ja, hat Gründe, warum wir uns aus dem Weg gehen, ne? Guck mal, Nachrichten, bla, bla, bla. Ja, wo bist du gerade zu Hause? Ja, bin ich. Ja, komm mal kurz runter in 10 Minuten, ich muss dir was geben. Das ist vor 3-4 Jahren passiert. Dann gehe ich runter. Der steigt nicht aus dem Wagen, ich soll die Tür aufmachen und auf dem Beifahrersitz liegt eine Tüte mit 8 türkischen Teegläsern. Oh. Ich so, ja, das ist ja echt nett, was ist das? Ja, Gläser, weißt du noch, vor ein paar Jahren, du fandst die doch geil, hier, nimm. Ich so, ja, ein Glas hätte ja auch gereicht eigentlich, weil im Moment darf ich ja keinen einladen. Aber ich nehme auch gerne 8. Und die habe ich jetzt leider nicht hier, sonst würde ich dir gerne zeigen. Aber ja. Ich kann dir eins weiter schenken, ich habe ja 8.
acht Teegläser, diese kleinen Scheidinger.
Nein, nicht die Klischee-Dinger. Nee? Nicht Orient-Modus. Ach so. Sondern wirklich schon ganz komische, aber ich finde die echt sehr toll.
Okay.
Ja, sehr schön. Das war für mich definitiv das Beste der Woche, weil es war auch eine Gelegenheit, ihn mal wieder kurz zu sehen aus sicherer Entfernung. Der ist dann direkt zur Arbeit weitergefahren.
Der hat eben sehr nette Freunde hast du.
Ja gut, ich hoffe, der will keine Gegenleistung dafür. Wegen so einem Mafia-Film. Ja,
vielleicht mal jetzt, zum, in meiner Schule. Zum Kaffee eingeladen werden. Ja, genau.
Oder so ähnlich. Ja.
Ja, also wenn das schon das Beste war, dann will man ja fast gar nicht wissen, was das Schlechteste der Woche war bei dir.
Das Schlechteste war das Wetter, das Gedicht.
Ach,
das ist nicht so
toll. Das war das Schlechteste.
Leider. Das wäre ich bitte dich. Ja? Schnee, Sonne, Hagel, Tornado, Windsturm, Schnee, Ohrfeige. Das war nicht schön. Das war.
Ja.
Und es ging auch mehrere Tage. Zumal ich ja letzte Woche den Eindruck hatte, geil, der Sommer ist da. Jetzt aber nochmal geil. Und dann hat mir irgendwann mal einer gesagt, ab Dienstag soll es schneien. Ich dachte mir, okay, der hat irgendwie gekokst, der labert scheiße. Aber leider hat er recht gehabt.
Ja. Auf einer Skala von 0 bis 10 Empörungslevel, Rezo-Empörungslevel, wo ungefähr stehst du?
11!
Wie blau sind deine Haare, wenn du an das Wetter denkst?
So blau.
Eieieiei, er hält ein blaues Handtuch hoch. Warum hast du ein Handtuch, wenn wir Podcast machen? Zwischendurch mal so, um Schweiß abzuwischen, ja, weil die Themen so heiß sind? Bei deinen
Zwischenfragen komme ich ab und zu ins Schwitzen.
Ja. Apropos ins Schwitzen kommen, du hast ein schönes Thema vorbereitet, wo ich sehr froh bin, dass du das anschiebst und ich mich nur dazu äußern darf.
Ja gut, warte kurz, das Handtuch wieder.
Er erwischt sich den Schweiß von der Stirn und wird jetzt den Namen Helmut Schleich in den Mund nehmen.
Richtig, viel Helmut Spaß. Schleich, unser aller Lieblingsmoderator, hat einen Blackface-Move rausgehauen. Er hat sich in einer
seiner Sendung
Schleichfernsehen.
In seinem Schleichfernsehen im bayerischen Fernsehen. Genau. Ja. Dort, man konnte darüber auf DWDL lesen.
Ja, richtig. Ich habe die Sendung leider nicht gesehen. Ich habe den Ausschnitt aber gesehen. Der Ausschnitt kursiert natürlich wie alle Sachen, die negativ sind, durchs Netz. Und da saß er da in seinem, ich sag jetzt mal, der Diktator Ali G-Style und hat einen afrikanischen Diktator gespielt, der Bayern regieren wird. Und die Vorgeschichte habe ich dir erklärt, Lutz. Ich hoffe, du kannst die auf den Punkt bringen. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander. Er hat gemutmaßt, was wäre, wenn Franz Josef Strauß in Afrika gewesen wäre und dort
nicht wäre.
Aber die Folge, genau. Dass er sogar ein Kind gezeugt hätte, ohne es zu wissen.
Genau.
Und dieses genau. Kind.
Ich hatte das auch irgendwie verdrängt und das war auch gar nicht mehr so richtig in meinem Bewusstsein drin, dass Franz Josef Strauß immer wieder nach Togo gereist ist und Kontakte zu dem damaligen Diktator von Togo gehalten hat. Togo war eine deutsche Kolonie, nachdem die Franzosen später dann dort quasi übernommen hatten. Und diese Kontakte hat Franz Josef Strauß, der Ministerpräsident von Bayern, der 70er, 80er Jahre, sehr, sehr gepflegt. Von ihm stammt auch der Satz, wir Schwarzen müssen zusammenhalten.
So.
Das war aus heutiger Sicht natürlich auch alles andere als korrekt und da wurde auch über sehr, sehr viele Umstände und historische Begebenheiten hinweggesehen. Dennoch gibt es sowas wie eine deutsche Kultur in Togo. Also es gibt tatsächlich Metzgereien. Strauß hat wohl auch damals einem deutschen Metzger, der lustigerweise die Firma hieß Marox, aber mit X.
Gehört nicht meinem Vater?
Ja, genau. Die hat dafür gesorgt, dass man tatsächlich in Togo Weißwürste essen konnte. Und Franz Josef Strauß ist seinerzeit dort auch auf Antilopenjagd gegangen. Also es war, jetzt mal salopp gesagt, so ein bisschen der Traum des Kolonialisten, den Strauß da weitergelebt hat. So, und darauf begründet dann diese Figur, die Streich in seiner Kamerad-Show dann quasi dargestellt hat. Also eine fiktive Figur, eine Person of Color. Und jetzt war die Überschrift bei DWDL, Helmut Schleich macht Blackfacing.
So.
Und jetzt ist die Frage, ist das korrekt, ist das noch in Ordnung? Ist die Figur, die dargestellt wird, darf die von einem Weißen dargestellt werden? Wie hoch ist der Kränkungslevel? Bitte, Abdel.
Also natürlich hört man bei solchen Themen immer von weißen Menschen, wie jetzt zum Beispiel Lutz. Ich bin da nicht betroffen, ich kann das nicht beurteilen. Aber jetzt kommt der Knaller. Beim Thema Blackface bin sogar ich als Marokkanischstämmiger nicht betroffen, weil es ist ja wirklich ganz klar ursprünglich afroamerikanisch, was die Betroffenheitsgeschichte angeht. In den USA sogar, eigentlich nur später Großbritannien. Es ist ein riesengroßes Thema, sehr sensibles Thema und wie es bei sensiblen Themen üblich ist, auch sehr viele Minenfelder. Da muss man echt aufpassen, und zwar nachvollziehbar aufpassen, weil es ist halt ein sensibles Thema. Auch wenn man mit Betroffenen spricht, gibt es nicht die eine Antwort dazu. Also zig Afroamerikaner, Afroeuropäer sagen entweder, es gibt Grenzen, es ist kein Blackfacing, es ist Blackfacing und so weiter und so fort. Bei Helmut Schleich hat mir die Nummer angesehen. Er hat sich ja auch dazu geäußert, oder zumindest seine Redaktion. Comedy und Kabarett und Satire vor allem muss auch überspitzen dürfen. Ich habe mit einem Freund darüber gequatscht. Er sagte, wenn man jetzt den Sohn von Franz Josef Strauß darstellt, halb Urdeutscher, halb Togolese, und der sieht nur weiß aus, das wäre auch schon wieder Rassismus.
Eine fiktive Figur.
Ja, fiktive Figur, die dann auch nur weiß aussieht. Das ist, kann ja nicht sein, weil bei einem halb afrikanischen, halb europäischen Kind, wenn es weiß und schwarz ist, setzt sich nie nur weiß durch. Es ist immer ein bisschen dunkelhäutig. Mag sein. Also, bei der Nummer, also Blackfacing, das Beste, ich habe mir die Definition mal rausgeschrieben. Es gibt wahrscheinlich auch in der Definition Abstufungen, Blackfacing, wenn ich das mal kurz vorlesen darf. Theater- und Unterhaltungsmaskerade, die in den Minstrel-Shows des 18. und 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten populär wurde. Dabei malten sich weiße Darsteller das Gesicht dunkel an und spielten Schwarze. Klingt das harmlos oder vergleichsweise harmlos, aber es war leider sehr tragisch, weil da wurden die schwarzen Menschen sehr, sehr unmenschlich da. Also sie wurden entmenschlicht, muss man einfach so sagen. Die wurden
dumm. Ja, es ging darum, ich habe auch ein bisschen gelesen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass in diesen Theaterstücken das Verhältnis zwischen den Schwarzen und den Weißen stark verharmlost wurde. Die Schwarzen wurden halt immer als die gutgläubigen, dümmlichen, Untergebenen der weißen Herren dargestellt. Immer so der lustige Sidekick dabei. Da ist man natürlich inhaltlich bei Schleich ganz so anders. Das ist natürlich, also die, sag ich mal, die Maskerade ist die gleiche, aber der Background ist natürlich ein völlig anderer. Und Schleich möchte damit oder wollte damit den Kolonialismus quasi nochmal darstellen. Und er sagt ja auch, wenn ich nur über den Kolonialismus geredet hätte, wäre es weniger lustig geworden.
Ja, natürlich. Das ist halt der Unterschied zwischen einer Comedy-Show und Nachrichten oder Reportagen.
Ja.
Und bei
also es liegt, glaube ich, nicht jetzt an uns, das zu beurteilen oder gar Schleich zu verurteilen. Der ist genauso humorschaffende Fachkraft wie du und vielleicht ich auch. Ich finde es in der aktuellen Phase, ja, ich meine, man weiß, was dann folgt, wenn man das macht. Vielleicht will man damit auch eine Diskussion weiter anschieben oder fortführen. Es gibt da ja verschiedene Meinungen zu. Jetzt in dem Fall ist es eine fiktive Figur, ein Diktator, eine Machtfigur und die spricht auch noch bayerisch und sieht eigentlich aus wie Franz Josef Strauß mit dunkler Hautfarbe. So. Eine andere Meinung, wann ist Blackfacing noch okay und wann nicht, die ich jetzt öfters gelesen habe, war, dass man sagt, wenn ich einen prominenten, steinreichen Schwarzen als Weißen parodiere, jetzt nehmen wir mal das Thema Switch, da wurde dann 50 Cent parodiert, dann gehen eigentlich viele davon aus, nee, in dem Moment ist es egal, weil es ist ja nur eine erfolgreiche, privilegierte, prominente Person, die da parodiert wird. Ich habe da nach wie vor noch keine finale Meinung. Wenn ich jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen müsste für irgendein anstehendes Format oder sonst wie, wo zur Diskussion stünde, würde ich auch, glaube ich, sagen, lass es uns lieber mal ein bisschen zurückstellen und schieben, es sei denn, die Nummer ist so wasserdicht. Also Comedy muss natürlich und Kabarett muss natürlich auf die Füße treten, ne? Nur aktuell ist die Situation ja auch mit Black Lives Matter so aktuell und so angekratzt, dass man es eigentlich sich auch mal verkneifen könnte. Wobei verkneifen jetzt auch nicht das richtige Wort ist.
Bei mir ist es, ich sehe das, ich bin genau wie du, ich habe auch noch keine finale Meinung dazu. Und selbst wenn ich eine finale Meinung hätte, könnte ich sie immer noch ändern. Aber nach meiner Meinung ist aktueller Stand meiner Meinung Blackfacing nicht, also nur weil sich jemand schwarz anmalt, ist es nicht automatisch Blackfacing. Blackfacing ist für mich ganz eindeutig, wenn Schwarze stereotypmäßig dargestellt werden, als dumm, gutherzig, naiv, faul, sexuell überambitioniert, hängen geblieben, also entmenschlicht, ganz eindeutig. Entmenschlicht ist für mich ganz wichtig. Das ist immer beim Blackfacing dabei. Vor allem für ein schwarzes, für ein weißes Publikum, die sich dann quasi kaputt lachen und sagen, ach, da wird der Schwarze mal wieder lustig dargestellt, hihi, huhu. Und im Vergleich zu dem 18., 19. Jahrhundert, was wir heute nicht mehr haben, auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen, ich bin der Meinung, wir sind in Deutschland mittlerweile auf Augenhöhe, also mit wir meine ich alle Menschen, egal ob hellweiß oder dunkelschwarz, also begegnen sich die Leute auch alle auf Augenhöhe. Es ist gar nicht mehr so, dass man sagt, wir werden jetzt mal die Sklaven lustig darstellen, weil es gibt in Deutschland zum Glück keine Sklaven mehr. Und was ich zum Beispiel gar nicht gut finde, ist an Halloween sich schwarz anmalen. Das fand ich schon immer albern, egal wie man es nennt, das passt überhaupt nicht. Ich frage mich immer, wie man auf so eine Idee kommen kann oder sich an Karneval schwarz anzumalen. Auf der anderen Seite sich an Karneval lustige Trachten aus anderen Ländern oder nicht lustige, sondern schöne Sachen, also Marokkaner, ich kann jetzt nur für Marokkaner sprechen, ein Marokkaner aus Marokko in der Regel, in 95% der Fälle, freut sich, wenn er einen Europäer sieht, der marokkanische Klamotten anhat. Der findet das nett und sagt, hey, cool, wow, super. Es sei denn, er zieht's an, um sich über Marokko lustig zu machen. Aber darum geht's ja nicht. Also Schwarze an Halloween habe ich noch nie verstanden. Habe ich zum Glück auch noch nie gesehen im wahren Leben. Aber in Nachrichten immer wieder. Und das finde ich leider sehr tragisch, dass man sich schwarz verkleidet an Halloween. Dass dann schwarze Menschen quasi ein Kostüm werden. Das finde ich definitiv unzulässig. Aber dein Beispiel finde ich sehr gut mit den Parodien. Wenn irgendein Promi einen anderen Promi parodiert, das ist für mich erst einmal nicht per se Blackfacing. Wenn jetzt Hoecker zum Beispiel Bruce Darnell darstellt, dann stellt er das Jurymitglied Bruce Darnell dar. Er würde ihn auch darstellen oder parodieren, wenn Bruce Darnell weiß wäre und nicht schwarz. Das ist für mich ein Riesenunterschied. Oder Max Giermann, kann man sagen, einer der besten Parodisten unserer Zeit wahrscheinlich.
Aktuell der Beste.
Ja, und stell dir mal vor, in 30 Jahren bekommt er seinen Preis für sein Lebenswerk und hinter ihm diese 100 Personen hat Max Giermann parodiert und dann siehst du da nur 100 Weiße. Ich mir denke, das kann es auch nicht sein. Also das ist kein Rassismus, wenn er einen dunkelhäutigen Promi parodieren würde. Und stell dir mal vor, das ist jetzt Fantasie, irgendwo gibt es einen schwarzen Promi, der sagt, geil, wenn der mich auch mal parodieren würde. Und rein zufällig denkt Max Giermann genauso, boah, den finde ich so toll und grandios, den würde ich gerne mal parodieren. Aber es wird nie passieren, weil beide wissen, dann gibt's direkt wieder einen Rassismus-Shitstorm. Also ich finde, wir dürfen dieses ekelhafte Blackfacing, was es damals gab, um Schwarze zu entmenschlichen, nicht verharmlosen, indem wir wirklich jeden Menschen, der eine schwarze Person parodiert, zu sagen, das ist Blackfacing. Kann nicht Sinn der Sache sein.
Ganz simpel runtergebrochen, wenn du in einem Sketch einen afrikanischen Flüchtling darstellst als Weißer, ist es absolut rassistisch und nicht tragbar. Hingegen aber einen schwarzen Prominenten, einen wohlhabenden, angesehen, gesellschaftlich hochstehende Person, dann wird ja die öffentliche Person in erster Linie dann.
Ja, richtig. Ja. Ich habe hier einen Satz mal gescreenshottet. Das ist wie, also oft kritisiert man Blackfacing. Und dann ist es gar nicht das Blackfacing, das kritisiert wird, sondern ein Problem, das dann dahinter steckt. Diesen Screenshot fand ich sehr tragisch von 2012, wo man merkt, das ist definitiv kritisierwürdig, aber es ging da gar nicht ums Blackfacing, sondern um das, was dahinter steckt. Eine Sekunde, wo ist meine verdammte Galerie? Hier. Das ist leider wirklich, ei. So. Nach der Voraufführung, also jetzt fange ich an zu lesen, das merkt ihr an meiner Stimme, die sich ändert. Nach der Voraufführung des Stücks Ich bin nicht Rappaport am 5. Januar 2012 in Dieter Hallervordens Berliner Schlossparktheater, in dem der schwarz geschminkte weiße Schauspieler Joachim Bliese die Figur des Afroamerikaners Mitch Carter darstellte, gab es halt viele Proteste. Und jetzt kommt die Begründung an die Kritiker quasi. Der übliche Spielplan der deutschsprachigen Bühnen gestatte eine Festanstellung schwarzer Darsteller kaum, denn es gebe für sie nicht genügend Rollen. Das ist natürlich ein Armutszeugnis.
Das ist ein Armutszeugnis, ja.
Ja, und das ist dann wieder, ja. Das ist also nicht das Blackfacing das Problem, sondern der Grund, warum es so weit kam, dass sich jemand schwarz anmalen musste, weil es halt wohl nicht genug Rollen für Schwarze gibt. Oh. Mein Glas ist hingefallen. Es ist ein sensibles Thema, Lutz, wie du merkst.
Ja. Kriegst du jetzt einen Stromschlag oder können wir weiterreden? Mein Gott, die Kamera wackelt. Du machst ja, sorry. Nicht so dramatisch.
Können wir 3 Sekunden Pause machen? Geht das?
Ja, sehr gerne, aber wir lassen
laufen. Ich muss dich kurz durchspülen.
Ja, dann mach mal schnell Wischi-Wischi.
Ja, ganz kurz. So, bis gleich.
So, Abdel, hast du es überlebt? Ist das Wasser jetzt weggeschwommen?
Ich habe es überlebt. Es ist wirklich vom Tisch direkt runtergetropft in den Verlängerungskabel. Verlängerungssteckdose.
Aisha!
Ja, ich hab zum Glück noch ein Zusatzverlängerungskabel hier gehabt. Jetzt muss ich kurz warten. Ich mach kurz diese Asse.
Jetzt gieß doch nicht wieder Wasser ein. Trink doch aus der Flasche. Oh, du kannst es doch nicht. Du hast es doch gerade bewiesen. Lern doch aus deinen Fehlern.
Ja, okay. Nie wieder Wasser aus dem
mein
Glas.
Mein Gott. Das bei so einem heißen Thema muss er direkt mit Wasser löschen.
So, ja. Gut, ich hab's überlebt. Darum geht's.
Ja.
Du auch. Sehr schön. Übrigens war das gerade kein subtiler Hilferuf an Max Giermann, dass er mich parodieren soll, ne?
Nein. Ja. Wobei, ich würde es gerne sehen. Ich glaube, das wäre sehr lustig, wenn Max nicht mal da stehen würde und wie lange der auch in der Maske sitzt. Ja, dann lass uns das Thema vielleicht mal zum Abschluss bringen. Also im Falle von Schleich muss man, glaube ich, dann wirklich noch mal den Kontext mit Togo und Franz Josef Strauß sehen. Vielleicht auch noch mal ein paar Artikel und Karikaturen aus den 80ern sehen. Das war ein großes Thema. Ich würde ihm in dem Falle keinen Rassismus unterstellen bei diesem Blackfacing.
Ja, würde ich auch nicht machen, ehrlich gesagt. Aber das ist ja auch ein Argument, was oft kommt. Nicht zu Unrecht, nicht wissen ist auch, macht's auch nicht besser. Vor allem, wie du schon eben sagtest, das Thema kennt ja eigentlich mittlerweile jeder. Und sogar die Redaktion sagte, das Thema war uns bekannt und wir wussten, es ist ein heißes Eisen.
Wenn natürlich war es dem bekannt. Also du machst heute keine Nummer, wo ein Weißer schwarz angemalt wird, ohne zu wissen, dass du damit schön die Hand auf die Herdplatte legst. Also da steckt dann schon vermutlich ein bisschen mehr dahinter, als nur die Nummer wollten wir immer schon mal machen. Wobei er die Figur ja nicht zum ersten Mal jetzt ausgepackt hat, sondern das gehört auch zu seinem Standard. Und man muss auch sagen, Schleich schreckt im klassischen Sinne des Kabaretts vor nichts zurück. Als Helmut Kohl gestorben ist, hat er ihn, glaube ich, 2 Tage später in seiner Sendung schon aus dem Sarg steigen lassen.
Ach du Scheiße.
Wo ich damals dachte, ja, wow, okay, es macht noch jemand.
Ja, ja. Er sagte auch, dass er hier und da mal ein bisschen vermisst. Farbe bekennen, sage ich, nenne ich es mal so. Zum Thema.
Ja, er hatte auch gesagt, naja, die Querdenker fehlen ja im Kabarett, wobei er dann auch sofort sagte, dass er sich mit den Querdenkern, die jetzt gerade auf der Straße sich befinden, natürlich nicht gleich tun möchte.
Ja, richtig.
Ja. Aber klar, es passiert eine Verschiebung der Begrifflichkeiten und das führt auch da wieder zurück. Da hatten wir uns kürzlich mal außerhalb des Podcasts drüber unterhalten, so ein alter Grönemeyer-Text über die CDU mit Gott an unserer Seite, wo er auch Textzeilen drin hatte, Unterstellung von der Staat kontrolliert die Medien, Gleichschaltung und sowas. Also alle Argumente, die heute die Rechten und Querdenker ins Feld führen, waren damals in diesem Grönemeyer-Text vorhanden. Die Querdenker in den eigenen Reihen sind gut für das Gesicht nach außen, intern igeln wir sie ein. Also alles, was damals von der linken Blase quasi ins Feld geführt wurde, ist heute alles argumentativ bei den Rechten.
Ja, ja,
und deswegen ist halt auch Kabarett auf dem Prüfstand. Die Tools, die benutzt werden,
definitiv,
sind auf dem Prüfstand.
Definitiv, ja. Wenn ich kurz unterbrechen darf, ich habe von einem Rhetorikprofi gehört, dass mein ja ab und zu sehr nervig ist.
Ja. Ich habe da eine Liste mit 20 anderen Sachen, aber meines ist 40 Sachen lang.
Nee, dieses, deswegen. Ja, muss ich mir echt abgewöhnen. Es sei denn, alle Zuhörer schreiben mir, Abdel, mach das ja, bitte weiter, weil du und Busta Rhymes, ihr dürft das. Ja.
Nicht.
So, sehr gut. Ich reiße mich drüber.
Also es war Franz Josef Strauß in den 80ern und wenn man jetzt zurückblickt, die Bildung oder das Verständnis hat dann doch eine massive Entwicklung genommen. Ich hatte jetzt kürzlich einen Artikel in die Finger gekriegt, dass Anfang der 50er Jahre gab es einen Club irgendwo in Deutschland, also wo sich dann gesettelte Herren getroffen haben, die Elite, und haben dort außergewöhnliche Sachen verspeist. Und denen wurde damals erzählt, man hätte im Eis ein Mammut gefunden. Und da wäre noch Fleisch dran gewesen. Und das hat man denen dort dann serviert. Also angeblich 1000 Jahre altes Mammutfleisch, 10.000 Jahre altes Mammutfleisch, wurde der dort verköstigt. Später hat dann eine Wissenschaftlerin das untersucht und rausgefunden, naja, nee, in dem Glas, wo das aufbewahrt wurde, die DNA gehörte zu einer Wasserschildkröte.
Oh.
Nichtsdestotrotz.
Ja. Die Enttäuschung.
Bin ich auf diesen perversen Gedanken gekommen und finde es irgendwie nur als Gedankengang reizvoll. Wir könnten ja heute mit DNA und Blutresten und Fleisch und Gewebe, könnte man ja theoretisch einen Mammut wieder züchten. Das wäre ja genetisch möglich. Moralisch natürlich nicht, aber es wäre theoretisch möglich. So, wie wäre es denn, wenn man jetzt keinen ganzen Mammut bauen würde, sondern einfach nur ein Steak herstellen.
Ein Mammutsteak?
Ein Mammutsteak. Aus der DNA bauen wir uns ein Mammutsteak und das wird dann verkauft. Auch so ein bisschen vielleicht um die Hungersnöte auf der Welt. Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, das streiche ich dabei. Aber nichtsdestotrotz, es werden ja Insekten auch als Ernährungsalternative angeboten. Wärst du dabei, wenn ich sagen würde, okay, ich habe jetzt ein Restaurant, da kriegen wir Säbelzahntiger, Mammutsteak und T-Rex-Gulasch?
Also Mammutsteak, kann ich dir ganz klar sagen, kommt auf den, du kennst mich ja mittlerweile als Fitnessmaschine, auf den Proteingehalt kommt an.
Ich glaube, Mammut hat viel Protein.
Ja, ich würde es riskieren. Also so ein Mammut am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen oder so ähnlich.
Ja.
Oder ich zitiere sehr gerne einen Nebendarsteller von einem Bruce Lee-Film. Schlange am Abend, erquicken und labend. Also ich würde, wenn du ein Restaurant hast, um dich zu supporten, zu unterstützen, würde ich sagen, ja, Mammutsteak bitte. Aber sonst, wonach schmeckt das denn hier? Nach Elefant oder was?
Ich kann es mir auch nicht erklären. Also es gibt ja viele so Höhlenmalereien, wo immer Jagdszenen gezeigt werden, wo die Menschen auf Mammut gegangen sind. Ich traue ihnen durchaus zu, dass man Mammut damals gegessen hat. Ich glaube aber, dass man viel Fell bekommen hat, viel Stoßzähne und viel Fett. Aber vielleicht waren die Geschmäcker auch damals einfach anders. Wenn Mammut so gut schmecken würde, glaube ich, wären heute noch Elefanten auf dem Speiseplan. Aber ich habe noch nicht mal in den illegalen Foren irgendwo gelesen, dass einem Elefant angeboten wurde.
Aber Lutz, ganz ehrlich, wie kommt man auf die Fantasie? Mammutsteak, das wäre doch geil, das zu züchten.
Du bist ja der nächste Kick, das nächste Ding. Es wird ja immer alles verboten. Dann lass uns doch einfach das nehmen, was eh schon tot ist. Es war einfach ein perverser Gedanke von mir. Moralisch ist das okay? Macht man damit quasi so die Box der Pandora auf und dann steht eh irgendwann der komplette Mammut im Schlachthof?
Gute Frage. Für Moralfragen bin ich jetzt nicht zuständig, aber ich habe die Nummer von Domian. Die kann ich dir gerne schicken. Ich weiß noch, damals in der 8. oder 7. Klasse hat unser Lehrer uns wirklich einen Bericht gezeigt. Wir hatten so einen Bio-Lehrer, der hat uns mit uns nie über Bio geredet, sondern immer nur über Rinderwahnsinn, die Welt geht unter, wir essen alle nur Gift. Und der hat uns einen asiatischen Forscher gezeigt. Er sagte, man kann sogar, das ist wirklich kein Scherz, was aus der Nummer wurde, weiß ich aber nicht, man kann sogar aus Kot Fleisch machen. Und nur so ist die Erde satt zu kriegen, weil es einfach zu viele Menschen gibt. Wir fanden es alle ekelhaft. Unser Lehrer sagte, Leute, das wird halt so gemacht. Seine Idee ist logisch. Und warum eigentlich nicht? Aber ich habe so geguckt wie du jetzt gerade.
Mhm. Also ich bin ja wirklich experimentierfreudig, aber ich habe auch schon Insekten gegessen, aber nee.
Nein.
Also wenn's gedüngt wird mit Kot, ja, aber jetzt direkt sagen, das ist aus das gute alte Häufi-Bäufi-Hack, da bin ich raus, Freunde. Aber wer weiß, was noch auf uns zukommt. Ja, vielleicht sitzen wir in 5 Jahren hier und sagen,
mit Mayo geht's.
Weil mit Mayo geht man Häufi-Bäufi-Burger.
So, wir beruhigen uns alle wieder. So.
Ja. Toll. Oh, bevor ich es vergesse, unsere Osterfolge hat ja hohe Wellen geschlagen.
Ganz schwieriges Wort.
Positives Feedback. Welches Wort?
Welle.
Wellen? Welle. genau, die dritte Welle kam jetzt auch über unseren Podcast hinweg. Also ich habe positive Reaktionen bekommen darauf. Ich hoffe, du auch. Muss aber eine kleine Korrektur beziehungsweise noch mal klarstellen. Du hattest ja gefragt, warum denn überhaupt den Ostermontag gibt. Und beim nochmaligen Hören ist mir aufgefallen, ich habe es gar nicht genau erklärt. Hätte mir aber auch sofort in den Kopf kommen können. Natürlich ist Jesus am dritten Tage auferstanden. Nicht wahr? Also ich hatte es ja so dargestellt, dass er Samstag da gelegen hat und dann Sonntag schon wieder, hey Freunde, am Start war. Dem aber nicht. Ich musste als Kind, als Messdiener, das apostolische Glaubensbekenntnis auswendig lernen und jedes Mal runterbeten. Da kommt es drin vor. Soll ich dir mal ganz kurz sagen?
Bitte.
Es dauert nicht lange. Jesus Christus gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich der Toten, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Leben und die Toten. So, bei uns, bei den Katholiken ist immer alles so ein bisschen Cliffhanger-mäßig und richtig fett. Also, er kommt nochmal. Das haben wir aber richtig gesagt.
Ja.
So. Und im Zuge dessen bin ich auch nochmal irgendwie aus Ave Maria gestoßen und auf ein wunderschönes Wort, das ich jetzt nochmal irgendwie in den Raum werfen möchte. Weil du hattest ja in einer der ersten Folgen gesagt, dass es auch bekannte Freunde von dir gibt, die sogar Deutsch über diesen Podcast lernen. Die hören sich den Podcast an, um Deutsch zu lernen. So, Freunde, sind das Jungs, Mädels?
Jungs.
Jungs, okay, Jungs, gut zu hören. Das Wort, was ihr jetzt lernt, damit werdet ihr sofort integriert. Gebenedeit.
Ach du Schande.
Weißt du, was das heißt? Aus dem Ave Maria. Gebenedeit seist du.
Gebenedeit?
Gebenedeit.
Darf ich raten?
Was könnte es? Ja?
Ausgestoßen?
Nein. Oh. Gegenteil.
Eingestoßen.
Kommt vom Benediktiere aus dem Lateinischen segnen. Gebenedeit heißt gesegnet seist du.
Ach du Schande, krass.
So, und wenn die Jungs jetzt irgendwann mal, weiß ich nicht, in eine Situation kommen, wo sie einer älteren Dame vielleicht höflich begegnen, dann sagen sie doch mal, gebenedeit seist du. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
Gebenedeit, das ist ein schönes Wort.
Gebenedeit, das ist ein wunderschönes Wort.
Hat echt schönen Klang.
Ist ein bisschen rausgekommen aus unserem Sprachbrauch. Ich bin dafür, dass wir es jetzt wieder...
Jawohl.
Guckt mal, wo es unterkriegt und schickt uns doch mal eure Reaktion dazu.
Das Schöne, ganz kurz, Lutz, einen kleinen Abbieger, wenn du magst. Die nicht hiergeborenen, die hier Deutsch lernen, vor allem wenn sie in einer Schule Deutsch lernen, haben oft Wörter, gebenedeit haben sie nicht, habe ich noch nie gehört, aber die haben andere Wörter, wo ich mir denke, so reden wir ja gar nicht, aber das ist echt lustig, cool und süß irgendwie. Ich bin mal mit einem Marokkaner zur Bahn gerannt, um die Bahn noch zu kriegen. Wir haben die Bahn gerade noch bekommen, er wohnte 3-4 Jahre erst hier, hat Deutsch gelernt und hat sich sein Handgelenk gestoßen, eine Tür. Und fasst sich ans Handgelenk und sagt zu mir dann, ich habe mich enorm verletzt.
Enorm.
Ja, enorm. Das fand ich sehr lustig. Ja.
Ich habe mich enorm verletzt.
Gebenedeit werde ich ihm schreiben heute. Und dann kriegt er endlich einen deutschen Pass.
Auf jeden Fall. Einfach zum Amt gehen und sagen, ich weiß, auch Sie hatten einen schlechten Tag, aber seien Sie gebenedeit. Sie sind gebenedeit, diesen Beruf zu haben. Ich habe keinen Job.
Hallo,
nun
bitte.
Geben Sie mir auch einen. Ja.
Sehr schön.
So, und auch noch resultierend aus unserer Osterfolge werden wir heute das von dir mundgeblasene Osterei noch verlosen. Den Cliffhanger haben wir noch gar nicht eingebaut. Du hast zig Zuschriften bekommen. Du wirst gleich noch in dieser Podcast-Folge auslosen.
Ja,
wie beim DFB-Pokal.
Mit
zwei Händen. Hast du einen Notar besorgt, wie ich dir gesagt habe?
Ja, natürlich. Der sitzt hier neben mir, aber der darf nicht reden.
Ja, genau. Okay, der winkt gerade rein. Ah ja, Notar vor Ort. Hallo, grüß dich. Servus. Eine deiner Aufgaben, die du mitgenommen hast aus der letzten Folge, war, das Leben des Brian von Monty Python zu gucken. Wie hat er dir gefallen? Zum ersten Mal, muss man nochmal sagen, für die Leute, die letzte Folge nicht hören konnten, Abdel hat in seinem Leben noch nie das Leben des Brian von Monty Python gesehen und hat es an diesem Osterfest dann endlich einrichten können.
Ich muss ehrlich zugeben, Möglichkeiten gab es viele, diesen Film zu gucken. Die letzten 20 Jahre, nur irgendwie kam ich nie drauf, das zu gucken. Hannes Bender, der schon oft von mir erwähnt, im Zusammenhang mit das Leben des Brian und jetzt auch noch Lutz, haben mir gesagt, du musst den gucken, und ich habe es dann endlich gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, der Film, man merkt, er ist nicht von gestern.
Er ist von vorgestern.
Ja, ja,
er ist von 78. Ja.
Aber trotzdem muss ich sagen, sehr, sehr viele, sehr lustige Ideen. Und das Schöne am Film, wenn ich kurz unterbreche, also auf jeden Fall fand ich den Film alles in allem positiv und sehr lustig. Ich kenne sogar, ich sage es nicht Hardcore-Christ, ist übertrieben, aber gläubige Christen, die den Film geil finden. Ich habe gesagt, die sagen, Abdel, entspann dich, das hat mit Jesus veralbern überhaupt nichts zu tun, der Film ist sehr lustig.
Der ist
lustig. Und spricht Sachen an, lustig, die uns auch wirklich betreffen und interessieren, wie zum Beispiel selbsternannte Richter und so weiter und so fort. Unabhängig von den ganzen subtilen Sachen oder nicht so subtilen Sachen, die sogar ganz offensiv dran, fand ich ihn sehr lustig und echt dieser hängengebliebene Humor, das ist eigentlich genau mein Ding, das muss ich leider zugeben. Ja.
Das ist wirklich dein Humor, das ist sogar ein Kompliment, ohne dass du es weißt.
Ja. Also so gesehen sehr schön. Und was denen nach meiner Meinung gut gelungen ist, wenn man ganz böse ist, kann man sagen, das war einfach nur Sketch an Sketch an Sketch. Aber trotzdem war das ein ganzer Film in sich. Es gibt ja wirklich viele Komödien, wo man merkt, jetzt haben die einfach 30 Sketche aneinandergereiht. Und bei Das Leben des Brian ist es auch irgendwie Sketch an Sketch, aber trotzdem harmonisch ergibt es ein Ganzes. Und das fand ich wirklich bemerkenswert.
Ja, es gab wohl mehrere Sketch, also die Monty Python Crew waren ja in erster Linie waren die Autoren, also in der eigenen Wahrnehmung. Die sagten ja 80% Autor, 20% Darsteller, wobei ich würde mir manche Darsteller wünschen, die 20% abrufen könnten. die hatten zum Beispiel diesen Schwanz des Longus Sketch mit dem Römer. Der natürlich sehr lustig ist mit dem Sprachfehler, den hatten die auch schon zu Anfang
irgendwie
geschrieben. Oder auch die Szene, wo Brian am Fenster steht und alle stehen auf einmal davor und interpretieren jeden Mist von ihm irgendwie zu einer Prophezeiung. Ja. Und dann, wir sind alle Individuals, ich nicht.
So, ja.
Und sehr lustige Sachen bei. aber der ist ja kein Trick oder so. Du wendest das ja halt auch an, oder eigentlich jeder, der mit so einem Thema zu tun hat. Er hat sich, die haben dieses Drehbuch dann auch noch mal zu einem kirchlichen Vertreter der Queen, den sie persönlich kannten, geschickt und gesagt, lies mal durch, geht das so klar? Und er hat das denen komplett, war natürlich keine öffentliche Abnahme eines Buches, aber er hat gesagt, damit seid ihr safe.
Boah, sehr schön, das wusste ich gar nicht.
Das sollte man eigentlich grundsätzlich immer machen, vor allem in der heutigen Zeit, sich so sich mal eine gesunde zweite Meinung von Betroffenen holen.
Ja.
Und auch bemerkenswert, ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist, wie viele Rollen die eigentlich selber gespielt haben.
Ja,
das wäre
ja
normalerweise ein 60-köpfiger Cast gewesen, und das haben die zu fünft weggerockt alles.
Wir haben gut gespart.
Ja. Also ich würde mir sowas tatsächlich echt nochmal wünschen, dass es sowas gäbe. Sogar in Deutschland, einfach mal versuchshalber. Müssen dann auch nicht nur Männer sein, das kann dann eine sehr bunt gemischte Truppe sein, aber die selber schreiben und dann auch selber darstellen. Und die hatten auch gar nicht so das Bedürfnis, vor der Kamera zu stehen, sondern es ging ihnen darum, dass der Gag gut transportiert wird, und da hatten sie für sich klar, das können wir am besten einfach selber.
Ah, okay, krass, ja. Selbstbewusst, zu Recht.
Ja. Dennoch kann ich natürlich diese Frage nicht mir ersparen. Wäre so ein Film auch mit muslimischem Background machbar, möglich? Wäre der tolerierbar? Und ich meine jetzt nicht in der Negativqualität von Charlie Hebdo oder so,
sondern
in der Form, so wie es da von Monty Python in den 70ern gemacht wurde.
Also ohne jetzt den Film komplett analysiert zu haben, muss man ja wirklich sagen, Jesus kommt ganz am Anfang des Films vor, Das Leben des Brian. Prime. Und also was ich jetzt da wahrgenommen habe im Film, wurden ja wirklich Sachen kritisiert, was Menschen aus Religion machen. Und da war auch viel Humor dabei, viel lustiges Zeug. Und auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen jetzt oder zum ersten Mal hören, innerhalb der islamischen Welt, ich nenne es einfach mal so, passiert das sehr, sehr oft. Man muss da unterscheiden. Witze über die Religion passieren in der islamischen Welt nicht. Ich kenne zumindest keine. Aber Witze über das, was Menschen aus Religion machen, die sind ganz bekannt in der islamischen Welt. Man findet wirklich, also selbsternannte Islamgelehrte, selbsternannte Islamansprechpartner Nummer 1, die meinen als einzige zu wissen, wie man den Koran zu interpretieren hat und wie nicht, die bekommen in der sogenannten islamischen Welt regelmäßige Fett weg. Ganz egal, ob in Witzen oder in Comedy-Sketchen oder wo auch immer. Aber natürlich, wir haben auf der Welt 1,8 Milliarden Muslime. Wenn man so einen Film in der arabischen Variante drehen würde, ist natürlich auch mit Gegenwind zu rechnen.
Ja, Wind oder Sturm oder Orkan? Das ist hier die Frage.
Okay, Lutz hakt nach. Jawohl, nein, Spaß. Das kann ich dir natürlich nicht beantworten. Generell bin ich einfach der Meinung, dass die Leute einfach hier und da etwas genauer hinhören sollten. Nicht jeder Angriff ist ein Angriff und wenn euch irgendetwas nicht gefällt, egal ob jetzt Religion oder ein anderes Thema, dann seppt einfach weg. Investiert eure Zeit lieber in Sachen, die euch Spaß machen, anstatt Leuten Zeit zu schenken, die euch einfach nur ärgern möchten. Das, um mal Oliver Geissen-mäßig zu klingen, da hätten wir alle mehr von.
Ja, also ich hätte meine Zweifel, ob man so einen Film Mohammed macht, wo man dann quasi eine Figur erfindet, die parallel die Geschichte erlebt.
Ja, ich merke, Lutz müsste den Podcast beenden.
Nein, überhaupt nicht. Ich überlege gerade, wie wir da jetzt nochmal zu Asterix kommen, weil ich hatte nochmal überlegt, also ich glaube, es ist jetzt die dritte Folge, wo ich es anspreche und ich will da nicht auf irgendeine auf eine Mangelbildung irgendwie hinweisen oder darauf rumreiten.
Nee, du kannst gerne mich als Nicht-Asterix-Fan outen.
Ja, das stimmt ja, aber wirklich. Natürlich hatte ich Asterix über meinen Bruder mitbekommen, wenn die Hefte im Kinderzimmer lagen, dann hat man die auch gleichzeitig gelesen. Es gab aber natürlich einfach die Anbindung auch an die Römerzeit durch die Religion, durch die Geschichten um Jesus rum, über die römische Belagerung und natürlich auch dadurch, dass man Latein in der Schule hatte. Ich musste es noch ab der 5. Klasse noch Latein lernen. Und da war es dann die ganze Zeit begleitend dabei. Und deswegen hat der Asterix auch mehr Zugang bei mir.
Okay. Ja, da bin ich natürlich komplett raus. Ich bin Hauptschüler gewesen.
Ja, aber nochmal, Abitur gemacht, in der 10. Klasse geweckt. Musstest du noch Latein
irgendwie nach? Nein, musste ich nicht.
Gar nicht mehr?
Nee.
Okay, dann erklärt sich das dann auch.
Ja.
Dann glaube ich, dann ist es nachvollziehbar, dass einen Asterix auch einfach mal nicht interessiert.
Es hat sich bei uns einfach so nicht ergeben, ehrlich gesagt. Ich kenne auch keinen einzigen aus der Parallelwelt in meinem Freundeskreis, der Asterix gelesen hat. Das ist leider so.
Anderer Kultur-Background.
Ist eine ganz andere Kultur.
Und es gibt Asterix bei den Syrern zum Beispiel auch als Buch.
Also Asterix, ja.
Asterix, ne?
Ja.
Genau. Der ist halt auch so einmal durchs ganze Römische Reich gelaufen und dann natürlich auch viel vom Orient mitgenommen, auch Asterix und Kleopatra und so weiter und so fort. Ich glaube, ich leih dir mal irgendwie mal ein paar Hefte aus.
Die sehr, sehr gerne. Könnten. Ja, ich weiß, dass dein Freund Obelix heißt. Das weiß ich auch.
Genau.
Immerhin.
Und der Hund hieß
Hundelix.
Idefix. Welche Comics lagen denn bei dir auf dem Nachttisch?
Bei mir wurden sie irgendwann durchgereicht, das ist kein Scherz und das ist, glaube ich, auch nie so unüblich. Von irgendwann mal haben wir dann einen Urdeutschen kennengelernt und der war ein richtig fetter Dagobert Duck und wie hieß der andere nochmal? Donald Duck, Tick, Trick und Track, Goofy, das ganze Imperium. Und das hat er irgendwann immer weitergereicht. Und da habe ich echt gelesen. Und irgendwann habe ich gemerkt bei mir, wie ich diese Comics lese. Ich bin mir sicher, jeder Mensch liest die anders. Ich habe wirklich immer erst alle Bilder geschaut, von links oben bis rechts unten. Und dann erst wieder zurück und mit Text gelesen. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Das habe ich immer so gemacht. Und Clever und Smart habe ich mal gelesen.
So ungefähr, Clever und Smart.
Ungefähr 15 Hefte habe ich durchgeboxt. Fand ich sehr cool.
Das ist doch schon echt viel. Da kann man dich schon als Fan bezeichnen.
Sehr gut, danke.
Klären wir uns mal. So, Gespenstergeschichten, diese Groschen-Comics.
Nein.
Seltsam, aber so steht es geschrieben. War immer am Ende der Story. Irgendwie gab es dann immer eine Horrorgeschichte, dann wurde die zum Schluss aufgelöst und alle so, hä? Und dann stand drunter, seltsam, aber so steht es geschrieben.
In diesem so sieht's Comic. Aus. Die hast du gelesen?
Die habe ich heimlich gelesen. Meine Mutter fand es furchtbar, wenn wir Comics gelesen haben. Das war auch so eine, glaube ich, so eine Abstufung, wo man verblöden kann. Und da war dann Fernsehen weniger schlimm in den 80ern als Comics lesen.
Okay,
mein Vater hat uns die dann mal so unter der Hand geschenkt. Wenn es rauskam, hat er tierisch Ärger gekriegt. Aber ich hatte schon echt viele und vor allem dann so auf Flohmärkten konntest du dann auch für 5 Euro einfach mal 30 Hefte kaufen. Das war schon cool.
Also das sind diese Groschenromane?
Ja, nee, nicht die Groschenromane. Okay. Die wurden immer so Groschenheftchen genannt. Okay, die waren halt recht dünn, war nicht gerade wertiges Papier und dann halt einfach Horrorgeschichten, die wirklich, ich glaube, wenn man es heute nochmal lesen würde, boah.
Dann lieber X-Faktor. Weil ich war schon mal
aber,
auf Flohmärkten.
Aber du kannst Akte X heute auch nicht mehr gucken, weil es halt auch total langweilig ist, habe ich kürzlich festgestellt. Ich dachte, ich könnte mal Akte X die ganzen Staffeln wegboxen, aber da war vor allem die Special Effects, da hast du auf dem Handy schon wirklich Hollywood im Gegensatz dazu.
Ja, krass, okay. Akte X habe ich auch verpasst.
Ja.
Leider.
Du wolltest was anderes sagen
zum Thema Comics? Ich war hier und da mal auf Flohmärkten natürlich und da habe ich auch diese ganz dünnen Hefte gesehen, das waren aber keine Horrorhefte, sondern immer wo ein gut aussehender, durchtrainierter Mann mit langen Haaren und eine Frau im Arm.
Ja, wie? Da gab es diese, frag mich nicht, was das, Conan irgendwie vielleicht sowas. Auch.
Ja, immer so der,
Conan gab es, ja.
Das fand ich immer.
Conan gab es auch bestimmt als Comics und diese Groschenheftchen waren ja dann irgendwelche Western-Geschichten und Cotton und weiß ich nicht, wie diese ganzen Hefte alle hießen. Aber die Autoren, die das geschrieben haben, die haben sich, glaube ich, einen Arschwund verdient. Die haben natürlich rausgeballert ohne Ende. Das waren wirklich diese, so wie Stephen King, 8 Stunden am Tag da sitzen und sagen, so, Respekt. Heute muss ich wieder 3 Seiten runterschreiben. Und die schreiben dann auch einfach auf in bestimmter Zeit eine bestimmte Masse. So. Muss man können, verdienst du viel Geld, aber gibt's natürlich auch keinen Pulitzerpreis oder Prominenz dafür. Aber braucht ja auch nicht wirklich. Nicht wirklich als Autor. Nee. Ja. Ach so, übrigens, nochmal Glückwunsch zu deinem Auftritt bei Pierre M. Krause.
Ach du Schande, wunderbar, danke.
Super Clip. Leute, guckt's euch an, gibt's jetzt gerade seit einer Woche überall zu sehen. Wie heißt die Sendung? Es tut mir leid, ich hab's.
Ist nicht schlimm. Hashtag Kurzstrecke. Ja, Pierre, sag ich schon wieder, mein Gott. Pierre M. Krause besucht irgendwelche A- oder Z-Promis. Ja, sorry. Und dann begleitete sie bei irgendeiner Aktion. Und bei mir war es wirklich keine Fake-Aktion. Ich hatte vergessen, Pappe rauszubringen. Und hat sich alles angestaut.
Du warst mit Papier dran.
Ja. Und ich habe es leider vergessen. Und dann kam der Anruf genau recht. Der so, musst du irgendwas erledigen aktuell? Und dann habe ich gesagt, mir fällt nichts ein. Wir haben gerade Corona, wie du vielleicht weißt. Bla, bla, bla. Und dann dachte ich, geil, ich habe doch vergessen, Pappe rauszutragen. Jetzt kommt er mit einem fetten Bulli. Und dann machen wir das doch. Und ich dachte, die werden sagen, nee, das ist echt zu langweilig. Wir brauchen schon was Krasses. Und die dachten, ja super, machen wir.
Ihr seid zum Wertstoffhof gefahren und habt einfach weggeschmissen, was weg musste. So.
Ja, richtig, Pappe.
Fernseher hattet ihr noch dabei. Pierre M. Krause hat noch einen Fernseher dabei.
Ja, den der hat zugeschlagen.
War wirklich eine richtig gute, harmonische Nummer. Ich finde, ihr beiden habt richtig gut gegrooven. Ich habe echt viel gelacht.
Ja,
nur bei einer Szene war ich dann doch ein bisschen irritiert, weil ich mich da auch so ein bisschen betroffen oder angesprochen gefühlt habe. Es ging um schlechte Witze.
Ja, bitte.
Da habt ihr euch über schlechte Witze unterhalten und da hast du gesagt, sinngemäß, ein schlechter Witz ist erst richtig schlecht, wenn der Typ oder die Frau, der du den Witz erzählst, sich danach nie wieder meldet.
Ja, klare Sache. So.
Und das ist ja irgendwo auch dein Ziel bei mir. Anders kann ich ja bestimmte Passagen in diesen zurückliegenden 12 Folgen nicht anders deuten. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, in was für einem Teufelskreis ich da jetzt reingeraten bin. Ich bin dir ausgeliefert.
Ja.
Andere können sagen, ich melde mich nicht mehr, aber
du musst es über dich
ergehen
lassen.
Ich muss das jetzt, Vertrag ist Vertrag.
Vertrag ist Vertrag, der Podcast verbindet uns.
Ja.
Auf ewig.
Oh, verdammt nochmal ewig. Ja, das war. Gab es das wirklich mal, dass sich Leute dann irgendwann nicht mehr gemeldet haben? Ich kann es total nachvollziehen, vielleicht mal so.
Nee, es gibt ja wirklich, ich kann mich nur wiederholen, viele Menschen sagen, hey, ich mag stumpfe Witze und dann hauen den Witz raus, der viel zu gut ist eigentlich, um ein stumpfer Witz zu sein. Und diese wirklich stumpfen Anti-Anti-Witze, die müssen schon wirklich richtig schlecht sein. Und dann denke ich mir, geil, der war wirklich schlecht und ich melde mich nicht mehr bei dir. Es war noch nie so, dass jemand sagte, ich melde mich nie wieder bei Abdel, aber es gab schon mal hier und da Funkstille, eine Woche.
Mhm.
Dann kam wieder Annäherungsversuche.
Hat sich Pierre M. Krause nochmal bei dir gemeldet?
Ja, über WhatsApp, der ist ja wirklich eine Wortspielmaschine, muss man ja einfach zugeben.
Okay.
Der hat zu jedem Anlass ein Wortspiel, das ist schon beängstigend. Und ich glaube, der ist schmerzfrei.
Der ist schmerzfrei, der ist brutal sympathisch und ich erlaube mir die Prognose, in 10 Jahren werden all das, was wir zurzeit so an Late-Night-Talkern haben, werden das alles nicht mehr machen, werden Samstagabend-Shows nur noch machen und unser wöchentlicher Late Nighter wird Pierre M. Krause sein. Wart ab.
Ich hoffe es.
5 bis 10 Jahre und da würde ich mich freuen. Er ist genau der richtige Mann dafür.
Ja,
absolut
ja.
Der richtige Mann dafür.
Vielleicht sogar mit einem marokkanischen
und auch,
Sidekick.
Kommt. Ja, Mann, warum denn nicht? Also. Also die zwei Sachen, die mir da nochmal bei dieser Folge aufgefallen sind, positiv war, dass du A, neben diesem Sympathikus bestehen konntest und B, dass man da auch ein bisschen so handwerkliche Fähigkeiten bei dir erkennen konnte, wie du die Sachen dann mit Hauruck in den Container geschmissen hast und entsorgt hast. Meine Hinführung mündet darin, dass ich dich frage, Abdel, hattest du denn auch mal einen handwerklichen Berufswunsch als Kind?
Boah, Lutz haut die Fragen einfach so raus, ehrlich gesagt, das ist schon ein Grisou, ich werde Feuerwehrmann. Nee, also einen handwerklichen Berufswunsch als Kind hatte ich nicht. Ich hatte wirklich als Kind sehr tragische Berufswünsche. Fußballspieler natürlich, wie alle Kinder, aber so wirklich die Berufe waren alle unrealistisch. Also ist das kein Scherz. Ich hatte als Berufswunsch Fußballer. Das ist jetzt nichts Unübliches, kennt man. Dann wollte ich irgendwann mal Wrestler werden. Wegen Bret the Hitman Hart. Das ist leider auch kein Scherz.
Ist, ja.
Ich dachte so, boah, wie der da reinkommt und alle jubeln. Und dann macht er den Sharpshooter und gewinnt. Wow.
Das ist der Langhaarige, ne?
Der Langhaarige mit dem pink-schwarzen Outfit. Und der andere Berufswunsch war der Schauspieler. Das liegt an Van Damme.
Wegen Van Damme wolltest du Schauspieler werden?
Ja, weil ich dachte, wow, der kann einen Spagat, der haut alles weg, der kann tanzen. Am Anfang kriegt er Schläge, dann geht er in den Wald, lernt den Spagat, kommt raus und ist der Beste.
Wie viele Schauspieler können Spagat? Ich glaube, nur diejenigen, die auch Ausbildung hatten. Ansonsten kann keiner Spagat.
Vermutlich nicht, stimmt. Ja gut, das hätte ich dann wohl nicht geschafft. Aber immerhin hätte ich auch, also dank Van Damme, war das ein Wunsch von mir, Schauspieler zu werden. Es war relativ schnell klar, dass diese drei Wünsche alle Wünsche bleiben werden.
Mhm.
Du, lass mich raten, du wolltest schon immer Autor und Podcaster werden?
Nee, überhaupt nicht.
Ach, hat mich auch sehr gewundert. Ich meine, welcher Kinderwunsch ist das denn wirklich?
Podcaster vor allem, da habe ich jetzt, bis ich Mitte 40 bin, drauf hingearbeitet. Ich hatte aber tatsächlich, weil ich ja als Kind Radio Tele Luxemburg Fan war, also der Vorläufer von RTL, habe ich zu Hause wirklich mir so ein Spielzeugradio Station eingerichtet und da mit einem Kumpel so mit 12, 13 Radio Sendungen auf Kassette aufgenommen. Das haben wir wirklich mal gemacht. War aber auch nur eine Phase. Berufswunsch war immer Tierpfleger. Ich fand Zoo einfach fand ich toll. Bei den Tieren reingehen dürfen. Jetzt, wo man erwachsen ist, erkennt man natürlich, dass diese Zusammenarbeit mit den Tieren dann auch wieder nur 20% und 80% dann doch eher Futter hin und her fahren und die Scheiße wegkarren ist. Ich hatte hier in Kleve auch, war ich kürzlich mit dem Nachwuchs da, da war eine Tierpflegerin, die hatte gerade von den Schafen irgendwie den Stall sauber gemacht und hatte ein Lamm, was ihr die ganze Zeit an der Hose hing, weil sie das Lamm quasi mit der Flasche aufzieht. Die sagte, ich bin vor einem Monat Mutter geworden und jetzt habe ich hier auch noch sowas. Ich habe keinen Bock mehr.
Ja, ja, ja. Ja, kündigen.
Ja, glaube ich, geht so einfach nicht, wenn Geld reinkommen muss. Nein, aber es ist ja, jetzt machen wir mal das Ding nicht runter. Ist ja ein Traumberuf nach wie vor, finde ich das. An der frischen Luft mit Tieren zusammen sein.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das fand ich toll. Ansonsten, ja, Raumfahrer, glaube ich, wollte jeder mal werden. Aber das war dann doch immer so ein Ding als Kind, dass man das Spiel so toll findet, dass man sagt, okay, das ist genau das, was ich dann als Erwachsener machen will.
Ja.
Detektiv wollte ich auch mal sein.
So ein Ingo Lenzen. Aber so ein Schnäuzer ist mir nie gewachsen.
Und bevor ich mich, also ich hatte ja schon, kurz nach der Schule schon direkt quasi so als Nebenberuf Musiker gemacht. Also mit Musik dann Geld verdient mit Coversachen und Kneipen, mit irische Volksmusik machen, kommt man echt gut Geld verdienen mit. So.
Ah, ist das so?
Die ganzen Double. Well, if you got a Wingo, take it up to Ringo, where the wicks is Ingo all the day. If you had your fill a party and you can't go any further, just give your man the ball. The Queen, she came to call on us, she wanted to see all of us. I'm glad she didn't fall on us, she's 18 stone. So.
Wow.
Damit konntest du echt Geld verdienen, aber die eigentliche Idee war ja dann, einen Job zu finden, den man ganz schnell als Ausbildung macht und auf den man immer zurückgreifen kann. Und da war dann Das eine war Koch, was ja dann auch tatsächlich eingetreten ist. Und das andere war, halte ich fest, Erzieher.
Erzieher?
War wirklich mal, Erzieher war wirklich mal eine Idee gewesen. Ich bin heilfroh, dass ich es nicht gemacht habe.
Ist hundertprozentig sehr, sehr stressig.
Ja, das ist brutal, glaube ich. Ja. Also jetzt vom Kinder, also selbst Kindergarten, boah. Die Lautstärke und so. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ich bin in den anderen Kindergartenfernsehen gegangen. So.
Wenn ich ganz kurz eine Abbiegung wagen darf, aber nur ganz kurz, wegen deinem Lautstärke.
Die Zeit läuft uns weg.
Um Gottes Willen. Wegen deinem Hinweis mit Erzieher und Lautstärke, ganz kurz zum Leben des Brian. Da muss man sagen, der Film ist wirklich sehr laut. Also ich wurde in dem Film zweimal angerufen und die haben beide gesagt, Abdel, wo steckst du? Was ist da los, Mann? Ja, okay, sorry.
Ja.
Zurück zum Erzieher.
Die deutsche Synchronisation, wenn man den Bogen ganz kurz noch abschließen kann, ist grandios. Und das haben wir eigentlich gar nicht mehr, finde ich, in Deutschland. So richtig gute deutsche Synchronisation, die den Film inhaltlich zum Teil sogar noch aufwerten.
Ja.
Die zwei gab es eine Serie mit Roger Moore und Tony Curtis. War im originalen Flop. Deutsche Synchronisation mega, ein Riesenerfolg
dadurch.
Weil die einfach nochmal gut synchronisiert haben. Die ersten Bud Spencer-Filme, todernst, brutal. Und dann gibt's diese Szene am Anfang, wo man Karten spielt, man sieht nur Augen. Hey, jetzt legt er nochmal die alte Uschi auf den Tisch. Mein Gott, der Knabe hätte sich ja wohl, was ist das denn, ein Bube? Der Knabe hätte sich ja mal eine Hose anziehen können. Also die, gut, damit abgeschlossen. Ich finde, man muss wirklich nochmal hingehen und bei Synchronstudios nochmal gucken, dass man da ein paar gute Autoren nochmal unterbringt. Ja, vielleicht ist ja Synchronsprecher auch ein Traumberuf, liebe Kinder, wenn ihr zuhört. Vielleicht wollt ihr das ja werden. Irgendwelche langweiligen, unspektakulären amerikanisch-englischen Serien mal eben schön auf lustig umschreiben. Wäre eine Sache. Abdel, die Zeit läuft uns weg.
Oh.
Wir sind jetzt in der kurz vor dem dritten Lockdown und bis dahin wollen wir den Leuten noch etwas zurückgeben. Wir wollen den Menschen etwas Freude in die Wohnzimmer bringen. Du hast in unserer Osterfolge mit all deiner Lungenkraft, und ich war wirklich erschrocken, wie man in so einem Oberkörper so wenig Dampf haben kann, aber du hast es geschafft, ein Ei auszupusten in österlicher Tradition und hast es hoffentlich auch bemalt und signiert. Hast du es gerade da?
Ich habe es leider nicht da, aber ich muss es noch bemalen und signieren.
Ach, du machst es noch. Okay, verstehe. Aber das machst du dann auch mit dem Notar. Ne? Der sitzt daneben und wird das dann auch nochmal beglaubigen.
Ja, der sitzt hier, der möchte unbedingt ans Mikro. Jetzt geh doch endlich weg.
Die Bitte auch nochmal an dich. Du musst das Ei dann auch dementsprechend verpacken, nicht im Briefumschlag. Und selbst Plopfolienumschläge reichen nicht aus. Es muss schon in einem Karton sein, sonst wird es schwierig.
Ja, ja, okay.
Für den Empfänger. Oder du sagst einfach, es ist noch ein Bastelsatz, man muss das Ei wieder zusammenbauen. Whatever.
Puzzle.
Wir wollen nicht länger reden. Abdel, circa wie viele Zuschriften hast du in deinem
Lostrommel? Ich habe ungefähr 15 Zuschriften bekommen.
Ja.
Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, es wollen viel mehr Leute mein Ei haben.
Die meisten glauben ja gar nicht, dass wir so nett sind und dass dann wirklich mal, oh, das sind noch mal mehr als 15 Zuschriften. Das sieht aber.
Das siebte Erkenntnis?
Das Sieb der Erkenntnis, ein Nudelsieb, in dem jetzt die Kandidaten hin und her geworfen werden. Und Abdel greift schon mal rein, Sie hören es, er wühlt und gleich werden wir wissen, wer die oder derjenige glückliche Gewinner des ersten Abdel Karim Ostereis wird. Er hat einen Gewinner, eine Gewinnerin gefunden, er öffnet den Zettel.
Oh, es ist ein Mann!
Es ist ein Mann, ja. Okay.
Daniel Di Stefano.
Daniel Di Stefano.
Daniel Di Stefano, ja, sehr schön.
Der glückliche Gewinner dieses Eis. Daniel, ich hoffe, du warst so schlau und hast deine Anschrift mit durchgegeben.
Ja, hat er nicht, aber ich schreibe ihn an.
Genau, du kontaktierst ihn. Und Daniel, du wirst die Folge natürlich hören. Wir bitten dich, mit dem Ei ein Foto zu machen und uns zu schicken. Dann kann der Abdel das nochmal auf seiner Insta-Seite posten.
Unbedingt, weil Social Media ist genau meine Baustelle.
Yes, Mann. Achso, hör mal, wo wir gerade bei Social Media sind. Facebook ist tot, oder? Ich habe jetzt nur für diesen Podcast nochmal Facebook quasi aktiviert. Mhm. Ich will jetzt niemanden aufrufen, mir zu folgen oder so. Aber du stellst auch fest, Facebook passiert nicht mehr viel, ne?
Höre ich immer wieder. Ich bin eh überfordert, aber ich glaube, du hast recht.
Ja, Instagram ist viel zu tun, da kriegt man Zuschriften und da ist der Austausch auch sehr angenehm, aber Facebook scheint irgendwie so ein totes Ding zu sein. Das Einzige, was ich kriege, sind irgendwie so unseriöse Bums-Freundschaftsanfragen von irgendwelchen Frauen, die da Elrika Krieger Poland heißen.
Oh.
Und dann denkst du, okay, könnte jemand sein, gehst drauf und dann ist das aber schon ein sehr freizügiges Foto. Mhm. Und wenn man dann runterscrollt, sieht man, aha, sie lädt ein zu ihrer sexuell orientierten WhatsApp-Gruppe. Also, und dann denkst du, okay, das ist komplett unseriös und wahrscheinlich hat die auch gar keine Freunde und du guckst und sie hat Freunde und das Erschreckende ist dann manchmal bei manchen, wenn er sieht, zwei gemeinsame Freunde. Was zur Hölle? Ein Aufruf an die Kollegen, bevor ihr alles einfach annehmt, guckt doch mal genau hin vorher. So, vielleicht noch das als, oder erzählt doch mal, wie es so ist. Vielleicht nützt es ja doch, wer weiß. Ekelhaft.
Ja,
Mensch, Abdel, so, ich hoffe, die Soundkulisse hier im altehrwürdigen Hürth war nicht zu laut. Ab und zu ist hier mal ein Steiger vorbeigefahren, hupend, hiepend. Ich habe dann auch den Kühlschrank dann zwischendurch mal ausgemacht. Ich hoffe, es war okay.
Es war super, Abdel. Ich hab dich perfekt und ich hoffe, die Zuhörer auch. Ja. Was machst du heute noch?
Ansonsten, du, vermutlich nehme ich gleich einen Anruf von Falco entgegen und der fragt, sag mal, hast du sie noch alle? Wo hast du denn diesmal aufgenommen?
Übrigens, letzter Hinweis von mir. Heute um 22.13 Uhr ZDF Neo startet die Show von Tommy Schmidt.
Oh ja, ich habe heute Morgen im Frühstücksfernsehen gesehen und habe natürlich seinen Podcast immer sehr gerne gehört und verfolgt. Und er ist ja großer MoMA-Fan und saß da auch in der Schalte mit einer MoMA-Taste. Das ist schon sehr geil. Ich find's cool, Tommy ist jetzt, glaube ich, um die 30, dass jemand noch so radikaler Fernsehfan ist. Das freut mich sehr.
Ja,
so.
Ich auch.
Und ich wünsche ihm natürlich echt alles Gute. Ich glaube, das wird mal eine Late Night auf ZDF Neo sein, wo man nicht sagt, Alter, was soll das denn? Sondern das wird eine richtig gute.
Ich freue mich.
Ja, wir gucken sie uns an. Tommy, viel, viel Erfolg. Nun aber wieder zurück zu unseren aktuellen Folge Nicht, Nummer 12. Und wenn meine Notizen mich nicht trügen, bist du dran mit Titelsuche diese Woche.
Ich freue mich schon die ganze Zeit.
Oh, was glaubst du, wie ich mich freue? Ich gehe jetzt mal ein Glas Wasser umkippen. Bis gleich.
Gut. Ja, bitte.
So, wir sind zurück. Besser gesagt, Abdel ist zurück. Und er hat in seiner Tasche den Titel der niegelnagelneuen Folge Nicht Nummer 12. Abdel.
Ich habe sie da.
Verkünde uns den Titel.
Ja, Titel fiel mir sehr einfach rein. Die ersten fünf habe ich verworfen, die waren nicht gut. Und der sechste ist es nun geworden. Einmal Elefant mit alles und scharf.
Mega, würde ich bestellen.
Auf jeden Fall. Das ist schön, das freut mich. Guten Hunger.
Dankeschön. Und Abdel macht jetzt noch eine Abmoderation.
Vielen Dank, liebe Zuhörer.
Grimassen bombardiert. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie anstrengend dieser Podcast ist, wenn er in den ernsten Themen auf einmal anfängt, mit seiner Zunge über die Stirn zu wischen und hofft, dass man selber einen Lachanfall kriegt. Deine Abmoderation, Abdel.
Okay, Lutz haut die Grimasse des Jahres raus. Wir beruhigen uns alle wieder. So, meine lieben Menschen, die ihr dabei wart, ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Es hat Spaß gemacht. Lutz, beruhig dich, bleib sauber. Wir hören uns hoffentlich diesen Donnerstag und auch nächsten Donnerstag und generell die ganze Woche. Ihr seid einfach die Geilsten.
Genau, weil nicht nur Donnerstag, sondern schon Mittwochnacht gibt's die nächste Folge nicht. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, erfahrungsgemäß, geht der liebe Falco Schulte, der uns auch heute wieder hervorragend technisch betreut hat, ungefähr um 10:50 in das Archiv bei ULAB, holt die Kassette mit unserem Podcast raus, schiebt sie in den Rechner und lädt sie in das eigene ULAB-Internet hoch und das dauert ungefähr dann 15 Minuten und dann habt ihr die Folge um 11:55 auf eurem Handy und könnt sie überall da, wo es Podcasts gibt, empfangen.
Bam.
Und zum Abschluss noch eine Information in eigener Sache, ob ihr es glaubt oder nicht. Wir haben euch lieb.
Ich finde, das hat der Lutz wirklich echt gut formuliert. Da würde ich mich doch auch anschließen.
Nicht.
Tschüss.